Hallo zum neuen Tiefenfokus, dem zweiten des Osterwochenendes 24 für die, die ganz aktuell dabei sind. Es gab am Karfreitag schon die sechste Folge zum demografischen Wandel und wir haben uns heute hier wieder hingesetzt in unser kleines Aufnahmestudio und ich darf bei mir begrüßen nochmal Matthias Hofmann. Hallo Matthias, schön, dass du wieder hier bist.
Hallo Timo, danke, dass ich wieder hier sein darf.
Und wir haben nämlich, beziehungsweise du sogar hast gefragt, ob wir das nicht machen wollen, uns mit einem der anderen Keyplayer im Nahen Osten zu beschäftigen, Mittelost, Nahost, so im Grenzbereich, der bei unserer letzten großen Serie über Israel und den Israel-Palästina-Konflikt am Rand immer wieder aufgetaucht ist, aber gerade auch auf der globalen Ebene was heißt Einfluss nimmt, aber auf jeden Fall wieder in Erscheinung tritt, nämlich der Iran. Ich bedanke mich schon mal dafür bei dir und ich kündige auch schon an für Leute, die sich jetzt wundern, das ist wieder ein Zweiteiler. Wir werden es machen wie beim letzten Mal. Wir werden historisch probieren hinzuleiten in die Gegenwart. Das wird die heutige Folge sein. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit der aktiven Situation quasi. Vorher auch schon gesagt, wir werden spezifisch auch nochmal in den Nahostkonflikt reingucken, auf die Position von Iran. Also die nächste Stunde wird historisch geguckt, wie hat sich der Iran positioniert, was hat er gemacht in den letzten Jahren, wie haben sich die Beziehungen verschoben und was sind die aktuellen Machtverhältnisse. Und in der nächsten Folge geht es dann zum Nahostkonflikt. Und damit würde ich die Bühne auch an dich übergeben, Matthias, dass du uns mitnimmst in die Geschichte des Irans.
Dankeschön. Ja, der Iran ist ein sehr interessantes Land, auch schon mal aufgrund seiner sehr langen Geschichte. Und das, was wir heute machen wollen, ist allerdings nur eine außenpolitische Sichtweise. Was der Iran so außenpolitisch unternimmt, die Innenpolitik, lassen wir dabei komplett raus, weil es einfach nicht das Thema jetzt hineinpassen würde, beziehungsweise es wäre schwer, einen guten Übergang zu finden zwischen Innen- und Außenpolitik.
Einfach auch ein ganz anderes Fass.
Ja.
Klar, gehört zusammen, muss auch an irgendeiner Stelle zusammen gedacht werden, aber würde hier auch den Rahmen sprengen, deswegen beschäftigen wir uns wirklich dann mit der Außenpolitik.
Ja, wie schon eben erwähnt, der Iran ist ein sehr alter Akteur, ist ja der älteste Staat, den wir in dem ganzen Raum haben, früher das Persische Reich. Der immer wieder versucht hat, auch vor allem dann im 20. Jahrhundert eine dominante Funktion im Raum wieder einzunehmen. Und der Iran war natürlich da auf einem guten Weg gewesen, haben die Amerikaner doch in den 50er Jahren das vorhergehende Engagement der Briten abgelöst, sich also dort massiv eingebracht. Die Schah-Dynastie ist also sehr stark unterstützt worden von den USA. Der Iran hat damals schon Atomreaktoren bekommen von den USA, also Testreaktoren, um den Iran dann eben auch bezüglich Atomkraft auf den Weg zu bringen. Allerdings diese ganzen Atomkraftwerke, die man dann Ende der 60er Jahre geplant und Anfang der 70er Jahre gebaut hatte, sind dann nach der Revolution 78, 79 eingestellt worden, weil Khomeini, der damalige Revolutionsführer, gesagt hat, Atom sei unislamisch. Was er direkt damit gemeint hat, ist mir bis zum heutigen Tag nicht ganz klar. Allerdings damit sind alle Bauarbeiten an Atomkraftwerken erst eingestellt worden. Und erst in den 90er Jahren, nachdem Khomeini 89 verstorben war, beginnt der Iran wieder eine Atompolitik zu betreiben. Da muss man vielleicht kurz erklären, warum. Jeder Staat, der in die zivile Kernenergie investiert, da muss dann die internationale Staatengemeinschaft ein besonderes Augenmerk darauf haben, weil sobald ich in die zivile Kernenergie investiere, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, aus ausgebrannten Brennelementen dann eben Plutonium herzustellen, um eben auch eine Atomwaffe zu basteln. Deswegen, immer wenn Staaten in die zivile Kernenergie investieren, muss man ein besonderes Augenmerk darauf legen, Verhandlungen führen, damit eben diese nukleare Technologie zum Bau der Atomwaffe eben nicht passiert.
Was natürlich auch gerade beim Iran in den letzten Jahren immer mal wieder für Spannungen gesorgt hat. Siehe auch Israel ganz, ganz arg, die da natürlich hingucken, aber auch die Weltgemeinschaft, die da auf das iranische Atomprogramm geguckt hat oder sanktioniert hat.
Ja, wir hatten ja schon 2006, 2007 reichhaltige Sanktionen gegen den Iran verhängt gehabt, mit Maß allerdings nur aus der westlichen Welt, um den Iran eben dazu zu bringen, eben nicht atomar aufzurüsten. Also die Sanktionen gegen den Iran sind dann durch einen internationalen Vertrag mit dem neuen Präsidenten 2013 gewählt, Rouhani, hat man sich dann geeinigt auf einen Atomvertrag zwischen Iran und der Staatengemeinschaft, was zum einen die Aufhebung aller Sanktionen gegenüber dem Iran beinhaltet hat und zum anderen, dass der Iran sich verpflichtet hat, eben nur so weit Uran anzureichern, um die Kernkraftwerke damit zu befüttern oder auszustatten, aber eben nicht, um daraus Plutonium herzustellen. Das war dieser Atomdeal von 2015. Da fand man, dass wir alle auf einem guten Weg waren. Der Iran freute sich wieder, westliche Produkte zu bekommen. Diese Sanktionen von 2006 haben den Iran in eine massive wirtschaftliche Schieflage gebracht, weil eben alle westlichen Produkte oder so gut wie alle westlichen Produkte nicht mehr in den Iran gekommen sind. Und man muss dazu wissen, dass der Iran mit Masse seine ganze Wirtschaft auf westliches Know-how aufgebaut hatte. Und das Wegfallen von westlichen Versorgungsgütern, Ersatzteilen und ähnliches war eine Katastrophe für den Iran gewesen. Und wie gesagt, jetzt mit diesem Atomdeal von 2015 war man wieder auf einem guten Weg. Vor allem die europäische Wirtschaft hat davon sehr profitiert gehabt. Schon vor den Sanktionen hat der Iran, wie gesagt, sehr viele Produkte aus Europa empfangen. Allein das Exportvolumen aus Deutschland war 5% des deutschen Exportvolumens, gingen nur in den Iran hinein. Das war also ein wichtiger Wirtschaftspartner für uns gewesen. Und da wollte man wieder anknüpfen. Man hat dann auch massiv begonnen, vor allem die große Automobilindustriekonzerne in Europa haben dann angefangen, Partnerschaften mit der iranischen Automobilindustrie einzugehen, weil der Iran eigentlich einer der größten Automobilhersteller im Raum ist. VW, Peugeot sind da alle drauf angesprungen. Volvo hat dann auch noch mit angefangen, da also Verbindungen aufzubauen. Und das hat natürlich einen jähen Abriss bekommen, als dann im Mai 2018 der US-Präsident Donald Trump diesen Vertrag einseitig aufgekündigt hatte mit der Aussage, das sei der schlechteste Deal aller Zeiten. Er hat es ja mit Superlativen so ein bisschen gehabt. Und was den Herrn Trump damals gestört hat, war, dass dieser Vertrag nicht die Raketenentwicklung des Irans mit beinhaltet hatte. Und es ist natürlich auch klar, wenn man eine Atomwaffe baut, dann braucht man dafür auch ein Trägersystem. Man kann natürlich Atomwaffen auch mit Flugzeugen in das Ziel hineinbringen. Allerdings Flugzeuge sind relativ leicht, in Anführungsstrichen, abzuschießen, Raketen eher weniger. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn man ein Atombombe entwickelt, dass man eben dann auch ein Raketensystem hat, um diese Waffen dann eben auch dorthin zu bringen, wo man sie denn gerne hätte. Und das hat Herr Trump eben angemerkt, dass der Iran eine der führenden Nationen im Raum ist, was Raketentechnologie angeht, und diesen Vertrag, den man eben abgeschlossen hatte, hätte das Raketenprogramm nicht mit aufgenommen gehabt. Dieser Atomdeal, den er aufgekündigt hat, hatte dann zur Folge gehabt, dass natürlich die USA aus den Geschäften wieder ausgestiegen ist. Und Herr Trump hat das nicht dabei belassen, sondern gesagt, alle europäischen oder alle Industrien, die weiterhin mit dem Iran Kontakte pflegen sollten, wirtschaftliche Kontakte pflegen sollten, die werden in den USA dafür sanktioniert, wenn sie das dann also weiter betreiben würden. Und das war natürlich ein herber Schlag gewesen für die europäische Industrie. Und der Iran war sehr daran interessiert gewesen, das Atomabkommen auch mit den europäischen Ländern nur weiter zu betreiben. Allerdings die Europäer sahen daran keine Möglichkeit, weil sie eben nicht wollten, dass ihre Industrien in den USA dafür sanktioniert werden. Und nach dem jetzigen Stand sind es, glaube ich, noch maximal 60 Firmen aus Deutschland, die noch ein Iran-Geschäft haben, die allerdings ein ausschließliches Iran-Geschäft haben und dementsprechend kein US-amerikanisches Geschäft haben, die noch verstärkt im Iran tätig sind. Ja, Herr Trump hat genau das Gegenteil davon erreicht, was er wahrscheinlich erreichen wollte. Der Iran hat nach diesem einseitigen Abbruch der USA intensiv damit begonnen, natürlich das Uran jetzt noch weiter anzureichern, eben nicht mehr diese 5-6%, die man bei Uran braucht, um sie für Kernkraftwerke zu nutzen, sondern darüber hinaus. Man braucht ja über 80% Anreicherung, um Plutonium herzustellen. Das hat der Iran wohl dann sehr nachhaltig getan. Er hat nach heutigem Stand noch kein atomwaffenfähiges Plutonium erzeugt, aber das dürfte eine Frage der Zeit sein. Das andere, was der Iran massiv dann betrieben hat, war die Raketenforschung auf Vordermann zu bringen. Und es gelang dem Iran dann im April 2020, einen Spionagesatelliten auszusetzen. Und dazu muss man wissen, wenn man eine sogenannte Interkontinentalrakete bauen will, Interkontinentalraketen fliegen im Orbit. Das heißt, ich muss nachweisen können, quasi eine Rakete zu bauen, die die Erdanziehungskraft überwinden kann. Und das macht man am besten, indem man einen Satelliten aussetzt. Beim Satelliten aussetzen habe ich den Nachweis erbracht, ich kann die Erdanziehungskraft überwinden und ich kann auch noch was mitnehmen. Ob das jetzt ein Satellit ist oder eine Atomwaffe, ist natürlich, was die Komplexität angeht, Atomwaffe wesentlich komplexer, aber die Theorie passt schon mal. Und mit der Aussetzung eines Spionagesatellits, was dann auch von den USA bestätigt worden ist, dass der Iran das geschafft hat, haben sie zumindest schon mal den Nachweis gebracht, also wir haben zwar noch keine Atomwaffe, aber wir haben ein Trägersystem dafür. Das ist zum Beispiel auch die Geschichte bei Nordkorea. Nordkorea hat im Februar 2016 ihren ersten Spionagesatelliten ausgesetzt und damit eben auch den Nachweis erbracht, also wenn wir mal die Atomwaffe haben, dann haben wir auch ein Trägersystem dafür. Und das ist natürlich etwas, was Trump sicherlich so nicht erreichen wollte. Aber bei Herrn Trump war immer das Problem, dass er eben das nicht mit einem politischen Auge betrachtet hat, seine Entscheidungen, sondern immer ein wirtschaftliches Auge angelegt hat. Und damit wird man halt der Situation nicht immer wirklich gerecht. Ja, was natürlich für den Iran von Vorteil war, was man sicherlich so in den USA nicht abgewägt hat. Obama oder Präsident Barack Obama beginnt ja eine neue Strategie aufzustellen, wo also der Schwerpunkt der US-amerikanischen Außenpolitik liegt, und lag er lange im Nahen und Mittleren Osten, ist Obama dann in den indopazifischen Raum gegangen. Das heißt, seine Bemühungen oder die Interessen der USA im ganzen Nahen und Mittleren Osten sind rapide abgebaut worden. Und damit hat die USA quasi Platz gemacht für irgendwelche anderen Protagonisten. Das war zum Beispiel auch für Putin eine unheimlich gute Gelegenheit, verstärkt wieder Außenpolitik zu betreiben. Und er hatte dann seit 2013 oder seit 2012 schon damit begonnen. Und 2013 hat er also massiv Fuß gefasst im ganzen Nahen Mittleren Osten und konnte sich da nach und nach durchsetzen. Letztendlich hat sogar Saudi-Arabien 2017 die Dominanz von Russland dort anerkannt gehabt. Im Oktober 2017 besucht der saudi-arabische König zum ersten Mal Moskau, um politische Verhandlungen zu führen, Gespräche zu führen. Das war ein ziemlicher Paukenschlag gewesen, weil vorher ist der saudi-arabische König immer in die USA nach Washington geflogen, um politische Gespräche zu führen, und jetzt fliegt er auf einmal nach Moskau.
War auch groß in den Medien überall genauso zu lesen.
Und das war natürlich schon ein sehr großer Paukenschlag gewesen. Man hat auch schon bereits 2011 bei dem sogenannten Arabischen Frühling gesehen, dass die Amerikaner keinen Fuß mehr hatten, großartig im Nahen und Mittleren Osten, da sie auch von dieser Situation überrascht worden sind und ihre Möglichkeiten sehr eingeschränkt waren, auf diese betreffenden Staaten mit den Unruhen, was es dort alles gegeben hat, noch wirken zu können, weil das Engagement hat einfach gefehlt. Und die USA betreibt also seit der Politik von Obama eine sehr selektierte Politik vor Ort. Das ist natürlich primär Israel, was wir noch mitbekommen. Aber ansonsten sieht man von den Amerikanern da nicht mehr sehr viel. Auch gegen IS waren das ja nur kleinere Operationen gewesen, die oftmals auch gar nicht mit den Europäern abgesprochen waren. Also es war eine selektive Auswahl von Einzelproblemen in der Region, aber eben nicht mehr das Gesamtkonzept, was die Amerikaner Jahrzehnte vorher immer gefahren haben. Und wie gesagt, dadurch, durch das Fehlen dieser dominanten Macht der USA, fühlten sich also nicht nur Russland motiviert, diesen Platz zu füllen, sondern natürlich auch andere Staaten. Das ist zum einen die Türkei, die mittlerweile eine der wichtigsten Regionalmächte in diesem Raum ist. Ohne die Türkei läuft im Nahen und Mittleren Osten also nicht mehr sehr viel. Und zum anderen natürlich auch der Iran. Der andere Vorteil, den der Iran hatte, wenn man das so sagen darf, der Iran hat keinen arabischen Frühling erlebt, ist auch kein arabischer Staat, ist ein persischer Staat. Und die arabischen Staaten oder Großteil der arabischen Staaten ist eigentlich seit 2011 darum bemüht, eine verstärkte Innenpolitik zu betreiben, um diese Auswirkungen dieses politisch mitdenkenden Bevölkerungen einigermaßen in den Griff zu bekommen, um an ihrer Macht eben, also die Herrscherhäuser an ihrer Macht festhalten können. Und der Iran hat dieses Problem nicht gehabt und konnte also intensiv Außenpolitik betreiben, und dadurch auch Staaten jetzt nicht destabilisieren, aber auf jeden Fall seine politischen Einflüsse dort verstärkt umsetzen.
Also im Grunde genommen auch eine Situation, in der wir sehen, dass der Iran beginnt, nach außen zu wirken. Wir haben jetzt ganz, ganz viel gehört, was auf den Iran einwirkt in den letzten 5 bis 10 Minuten. Und jetzt geht es aber auch darum, dass der Iran seinerseits natürlich probiert.
Ja, er hat ja immer schon Anlagen dafür gehabt. Und wie gesagt, davor war es halt so gewesen, der Iran war eigentlich bis 2011 fest umschlungen gewesen von amerikanischer Präsenz vor Ort. Wir haben die Amerikaner stark in Afghanistan gehabt, wir haben die Amerikaner stark in Pakistan gehabt und wir haben die Amerikaner stark im Irak gehabt. Und im Irak gehen die amerikanischen Truppen 2011 raus. In Afghanistan haben sie dann 2014, Ende des Jahres, dann ihren Präsenz massiv verringert, wie auch die übrigen Staaten. Der ISAF-Einsatz war ja Ende 2014 zu Ende. Danach kam dieser Einsatz Resolute Support. Man hat also Sicherheitskräfte ausgebildet in Afghanistan und die Präsenz von in den Spitzenzeiten von 120.000, 130.000 Mann ist massiv runtergefahren worden. Also der Iran hat also gesehen, diese amerikanische Präsenz außenrum besteht nicht mehr und hat dann eben diese Phase genutzt, sich selber stärker jetzt in der Außenpolitik zu betätigen. Man hat das an verschiedenen Beispielen festmachen können. Es ging also schon los. Die Amerikaner, wie gesagt, wollten dringend raus aus dem Irak. Obama macht das etwas unüberlegt, aus dem Irak abzuziehen. Was hat er hinterlassen? Einen völlig failed state, könnte man also sagen. Der Staat Irak ist eigentlich heute nicht mehr existent. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und der Iran nutzt also diese Chance. Es gibt bereits 2010 Gespräche zwischen dem Iran und den USA, wonach der Iran also den USA sagt, also wir wären gerne bereit, den Südirak ein wenig unter unsere Kontrolle zu bringen. Muss man zu wissen, im Südirak leben Schiiten. Wir haben ja, muss man vielleicht noch kurz erwähnen, die islamische Welt ist aufgesplittet in Sunniten und Schiiten. Sunniten stellen die große Mehrheit dar von 80-85% der Muslime sind Sunniten, ungefähr 10% sind Schiiten. Sunniten werden repräsentiert von Saudi-Arabien, Schiiten werden repräsentiert von dem Iran. Ja, und die Schiiten im Irak leben also im Süden, südlich von Bagdad. Und der Iran hat dann eben angeboten, pass mal auf, wir kümmern uns um den Südirak, wir werden dort also versuchen, eine Stabilität herbeizuführen. Und das war natürlich für die Amerikaner durchaus einen interessanten Fokus. Wie gesagt, sie wollten unbedingt raus. Und der Iran hat das natürlich auch nicht aus Nächstenliebe getan, sondern der Iran hatte, wie gesagt, vorhin habe ich ja schon erwähnt, 2006, 2007 gibt es die großen Sanktionen gegen den Iran. Der Iran erlebt dadurch ein wirtschaftliches Debakel. Immer mehr Menschen werden arbeitslos und diese soziale Schieflage, die sich daraus ergeben hat, hat der Iran, das war der damalige Präsident Mahmoud Ahmadinejad, beflissentlich ignoriert. Diese gesellschaftliche Schieflage wurde dann noch verstärkt, als dann 2006 im Irak ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist zwischen den beiden Religionsgemeinschaften, also Sunniten und Schiiten. Und im Zuge dieses Bürgerkrieges sind immer mehr irakische Schiiten in den Iran emigriert und haben dadurch diese wirtschaftliche Schieflage noch weiter verschärft, weil natürlich diese Flüchtlinge keine Arbeit gefunden haben im Iran. Es gab sowieso viel zu wenig Arbeit. Aber auch das hat der Iran beflissentlich ignoriert, diese sich sehr zuspitzende Situation. 2009 kommt es zur gefakten Wiederwahl von Ahmadinejad. Wissen wir alle noch, welche Proteste damals auf den Straßen im Iran waren. Da war es auch die westliche Welt völlig überrascht gewesen, zu welchen Protesten das iranische Volk eben hier möglich ist, das zu leisten. Aber auch der Iran selber war überrascht gewesen. Man hat das teilweise gesehen in der Hilflosigkeit, wie man versucht hat, hier zu agieren. Man hat es dann wieder in den Griff bekommen. Aber es war also klar, also wir haben, oder der Iran hat gesagt, wir haben also ein massives wirtschaftliches Problem und es braucht nicht viel, es braucht nur einen kleinen Funken, um einen neuen Aufstand quasi hier anrichten zu können. Und der Iran hat sich dann überlegt, was machen wir jetzt am besten? Ahmadinejad war als Verhandlungspartner am besten verbrannt gewesen. Mit seinen Aussagen, Israel zerstören zu wollen, war er natürlich für die westliche Staatengemeinschaft nicht mehr als Ansprechpartner die adäquate Adresse gewesen. Allerdings der Iran, das die Verfassung des Irans sagt, ein Präsident kann maximal 2 Amtsperioden à 4 Jahre nacheinander regieren und dann muss er für 4 Jahre aussetzen und dann kann er sich wieder erneut bewerben. Also das Problem Ahmadinejad war also definitiv zu Ende 2013. Weil 2009 bis 2013, da war das noch an der Macht, also da können wir nichts machen. Also mit der westlichen Welt würde das nicht funktionieren. Da werden die Sanktionen also nicht losbekommen. Aber die wirtschaftliche Schieflage hängt ja natürlich auch massiv an den massiv zugenommenen Flüchtlingssituationen zusammen. Und die erste Idee, die der Iran dann hatte, wie das eigentlich alle Staaten haben, die zu viele Flüchtlinge bekommen, hat der Iran gesagt, ja, machen wir die Grenzen zu. Allerdings hat der Iran gesagt, ja, wir sind der Obmann aller Schiiten, wir können für Schiiten nicht die Grenzen zumachen. Und da ist dann eben die Überlegung im Iran, wie können wir da Abhilfe schaffen? Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir halt Ursachenbekämpfung betreiben, damit eben die Schiiten aus dem Irak nicht mehr zu uns kommen. Und dann hat Iran gesagt, gut, das machen wir. Wie gesagt, man hat ja mit den USA gesprochen, die USA waren nicht dagegen gewesen. Und der Iran fängt dann eben an, im Südirak erstmal eigene Sicherheitskräfte aufzustellen. Teilweise würden es vielleicht als Söldner bezeichnen, weil die irakischen Sicherheitskräfte eben nicht in der Lage waren, diese Bürgerkriegsparteien auseinanderzuhalten.
Ganz geschwind, von was für einer Fläche reden wir hier, wenn wir hier über ein Protektorat reden? Ist das jetzt Stadt, Region oder von was
reden wir? Das Gebiet südlich von Bagdad bis zum Meer.
Okay, also
das ist eine ordentliche Menge. Also fast, sagen wir mal, grob gesprochen, ein bisschen mehr als ein Viertel des Iraks.
Das ist groß.
Okay. Und wie gesagt, der Iran hat dann angefangen, für die innere Sicherheit Sorge zu tragen. In einem zweiten Schritt ist der Iran hingegangen und hat die kaputte Infrastruktur im Süden des Iraks wieder aufgebaut, also massiv Geld in die Hand genommen, um das eben zu tun. Und die Folgen hat man dann 2014, 2015 gesehen, dass viele in den Iran emigrierte Iraker zurückgegangen sind. Weil sie gesagt haben, das, was ich brauche, um zu leben, in Frieden zu leben, mit Sicherheit und Arbeit, finde ich zu Hause wieder, also kann ich auch wieder nach Hause gehen. Ja, wie gesagt, der Iran war damit sehr erfolgreich gewesen. Und dadurch, wie gesagt, hat er jetzt ein iranisches Protektorat im Südirak geschaffen. Das ist also schon mal ganz heftig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, der Irak ist faktisch nicht mehr vorhanden. Also der Irak, von dem wir so sprechen, das ist Bagdad und noch ein bisschen was außenrum. Im Norden des Iraks haben wir diese autonome Region Kurdistan, die noch nicht gänzlich eigenständig ist und nicht komplett so souverän, aber im Augenblick ist es ein bisschen schwierig, aber es gab auf jeden Fall Pläne, dahin souverän zu werden. 2017 gab es ja diese Abstimmung im Nordirak. Im Nordwesten des Iraks war dann seit 2013 vor allem der sogenannte Islamische Staat gewesen und diese Gebiete sind mit Masse von den Kurden erobert worden. Und als dann das territoriale Problem des IS weitestgehend gelöst war, hat die UN gesagt, ja, liebe Kurden, Dankeschön, dass ihr den IS da bekämpft habt, jetzt dürft ihr das Gebiet dem Irak wieder übergeben. Dann haben die Kurden gesagt, nö, wir bleiben hier. Und also auch der Nordwesten des Iraks ist mehr oder weniger unter einzelnen kurdischen Clans aufgeteilt. Also hat der Irak als Staat auch nicht mehr viel zu melden. Der Südosten, habe ich gesagt, ist ein iranisches Protektorat und der Südwesten des Iraks ist Wüste. Da leben nicht so wirklich viele Menschen. Also vom Irak selber ist eigentlich nichts mehr vorhanden. Ja, das war also die Entwicklung, die der Iran im Westen begangen hat. Dann haben wir natürlich auch die Bekämpfung von IS. Da war der Iran im Irak sehr aktiv gewesen. Da war vor allem die Quds-Einheiten oder Quds-Brigaden. Quds ist das persische Wort für Jerusalem. Und der Führer davon war General Soleimani gewesen. Und General Soleimani war im Westen eher auf der Terrorliste ziemlich weit oben gestanden. Allerdings Soleimani hatte im Irak eigentlich alle schiitischen Rebellen oder Terroristengruppen, wie man sie nennen möchte, dann unter seinem Kommando vereinigt gehabt. Das heißt, diese ganzen schiitischen, nennen wir sie von mir aus Terroristen, haben nichts gemacht, ohne Soleimanis Zusage oder Unterstützung zu haben. Er hat die also im Griff gehabt. Und Soleimani ist also ganz massiv auch gegen den IS vorgegangen. Was nämlich diesen IS und auch anderen Terrorgruppen gemein war, das waren eigentlich immer Sunniten gewesen. Also die Al-Qaida waren Sunniten, Boko Haram sind Sunniten, Taliban sind Sunniten, IS sind Sunniten. Die einzige schiitische Terrorgruppe, die wir kennen, die zurzeit wieder massiv in den Schlagzeilen ist, ist Hezbollah. Und deswegen war die Aussage 2017 auf die Frage von Herrn Trump an die Saudis, wer ist denn schuld überhaupt an dem islamistischen Terrorismus, sagt Saudi-Arabien natürlich der Iran. Ja, bezüglich Hezbollah ist das richtig, aber der ganze Rest ist von Saudi, also von den Sunniten unterstützt worden. Also deswegen die Fachleute, die sich mit der Situation auskennen, haben nach dieser Aussage der Saudis herzlich gelacht. Wie gesagt, es ist eben nicht der Iran, der die ganzen Terrorgruppen dort finanziert. Es ist vor allem natürlich sunnitische Kreise, die ja ganz massiv unterwegs sind, das zu finanzieren. Soleimani, wie gesagt, hat dann auch gegen den IS gekämpft. Man muss sich das so vorstellen, diese iranischen Terroristen, Rebellen, wie auch immer Gruppen, die man da hatte, sind also vom Süden her beginnend nach Norden marschiert. Und die Kurden, die wir ja vor allem im Auftrag der Europäer gegen die IS vorgegangen sind, sind von Norden gekommen. Man hat also quasi zwischen sich beiden hier den IS aufgerieben. Ohne die Unterstützung von Soleimani hätten die Kurden wahrscheinlich wesentlich länger gebraucht, wenn sie überhaupt erfolgreich gewesen wären, den IS letztendlich als territoriale Gefahr zu bändigen bzw. auszulöschen. Also da war also schon ein wichtiges Augenmerk zu sehen. Soleimani war auch im Iran ein sehr angesehener Mann gewesen. Er hat den höchsten Orden des Irans bekommen, der 20 Jahre lang nicht mehr vergeben worden ist. Und Soleimani war jetzt Anfang 60 gewesen und hat dann gesagt, also er möchte jetzt also seinen Militärrock, wie man so schön sagt, ausziehen, an den Nagel hängen und möchte eine politische Karriere starten. Und man hat dann auch international darüber nachgedacht, dass Soleimani sicherlich ein Nachfolger für Rouhani sein könnte, der 2013 bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen nicht mehr antreten dürfte, um vielleicht diese Politik weiter fortzusetzen, Soleimani natürlich auch über doch den ein oder anderen westlichen Kontakt verfügt hat. Man hat sich da Hoffnungen ausgerechnet gehabt, dass man die bisherige Öffnungspolitik, die Rouhani im Iran betrieben hat, vielleicht mit Soleimani fortsetzbar gewesen wäre. Dem hat allerdings Donald Trump einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem Donald Trump in Eigeninitiative, es war also nicht abgesprochen gewesen, Soleimani am 3. Januar, glaube ich, war es, 2020 durch einen Drohnenangriff hat eliminieren lassen. Und damit war natürlich die Möglichkeit genommen gewesen, für die iranische Opposition quasi jemanden zu haben, der quasi die Politik von Rouhani hätte fortsetzen können. Und das war natürlich ein ziemlicher Paukenschlag gewesen.
Ganz geschwind, ganz, ganz blöd am Rande gefragt. Drohnenangriff, aber offensichtlich, also die Vorgängerregierung hatte Connections gehabt da, hat da, sagen wir mal, positiver agiert und nicht mit, es klingt fast attentatsmäßig, wenn du das so sagst. Warum greift Trump so hart ein und geht hier diesen Weg?
Ja, das hat sich ziemlich viele gefragt, warum er das getan hat. Wie gesagt, es war auch nicht mit seiner eigenen Administration abgesprochen, das war ein Alleingang von ihm gewesen, weil er aus Trumps Sicht ein Terrorist war, ein Top-Terrorist war und der musste eliminiert werden. Auch die Sichtweise, ist jemand Terrorist oder Freiheitskämpfer, da kommt es immer auf die Perspektive drauf an. Und in der Diplomatie ist immer ein Ritt auf einem heißen Stuhl, sage ich mal. Da muss man auch die ein oder andere Kröte schlucken. Und Soleimani hätte durchaus einen Oppositionskandidaten mimen können im Iran bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen, die 2021 stattgefunden haben, um eben nicht den Erzkonservativen hier quasi das Feld zu überlassen. Also, wie gesagt, es gab durchaus ernstzunehmende Gerüchte darüber, dass Soleimani quasi der Nachfolger von Rouhani werden sollte. Konnte dann nicht mehr passieren und die Opposition hat es dann eben nicht mehr geschafft, einen aussichtsreichen Kandidaten so schnell noch aufzubauen, sodass es dann natürlich 2021 die Konservativen über einen sehr großen Rückhalt verfügt haben und sich dann letztendlich auch durchsetzen konnten. Da ist natürlich noch mit hineingeschwungen, dass Joe Biden, der dann Präsident wurde, 21 in den USA nach den Wahlen 2020 im November, dass er eben nicht dem Atomabkommen wieder beigetreten ist. Man hat sich ja eigentlich erhofft gehabt, dass Biden dem Atomabkommen wieder beitritt oder zumindest signalisiert, dass er interessiert sei, diesem Atomabkommen wieder beizutreten, dass man vielleicht nochmal neue Verhandlungen aufnimmt, aber Joe Biden hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht und damit konnten natürlich die Konservativen im Iran selber sagen, ja, die Amerikaner sind kein verlässlicher Partner. Das hat den konservativen Fundamentalisten natürlich in die Karten gespielt, dass die Amerikaner sich auch mit dem neuen Präsidenten da so massiv geweigert hatten, diesem Atomabkommen wieder beizutreten. Und nochmals, muss hier immer wieder erwähnt werden, nicht der Iran hat das Atomabkommen aufgekündigt, die USA waren das. Und das hat den Konservativen in die Karten gespielt und haben dann letztendlich mit Raisi einen neuen Fundamentalisten an die Macht gebracht, der, wie wir jetzt, wollten über Innenpolitik nicht großartig sprechen, versucht, wieder das Rad zurückzudrehen. Rouhani hat sehr viele Freiheiten zugelassen. Für viele waren das noch nicht genügend Freiheiten, aber das geht nicht von jetzt auf morgen. Und Raisi versucht, das alles wieder zurückzudrehen. Also strenge Kleidervorschriften für Frauen und alles, was dazugehört. Da möchte der Iran also wieder hinkommen unter diesen Fundamentalisten. Das wäre unter Soleimani wahrscheinlich anders gelaufen. Aber wie gesagt, das Thema ist durch, weil, wie gesagt, Herr Trump hier quasi in die Geschichte eingegriffen hat und diesen Kandidaten von vornherein aus dem Spiel genommen hat.
Auch hier sollte man vielleicht nochmal, das ist nicht mal Übertreibung, aber ich komme nicht drüber weg. Wir haben hier einfach einen Präsidenten, der an seiner Administration vorbei, wie du gerade gesagt hast, quasi auf Fingerschnippen sagt, ihr fliegt jetzt los und bringt da jemand um. Das ist ein Kaliber, da muss man eigentlich schon Angst davor kriegen.
Ja, das ist natürlich jetzt das Problem für die anstehenden Wahlen in den USA. Also wenn Herr Trump wiedergewählt wird und im Augenblick sieht es nicht gerade schlecht für ihn aus, um es mal vorsichtig zu formulieren, wird das natürlich weitere 4 Jahre werden, die für sehr viel Unsicherheit und für sehr viel gefährliche Situationen in der Welt sorgen werden. Das muss man ganz einfach mal so offen sagen und ich finde schon sehr überraschend, wie wenig Antworten die Europäer in den letzten 4 Jahren entwickelt haben, um eventuell auf einen zukünftigen US-Präsidenten, ob der nun Trump heißt oder auch anders, der wieder aus der erzkonservativen Ecke rauskommt, entsprechend reagieren zu können. Man war wahrscheinlich froh gewesen, dass er weg war und sagt, ja, jetzt ist das alles vorbei und das kommt auch nie wieder. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht in der Politik, aber das ist ein anderes Thema, über das wir uns sicherlich nochmal unterhalten werden.
Machen wir den Nebenschauplatz mal zu und reden dann im Herbst nochmal,
ja,
oder?
Genau so habe ich mir das gedacht.
Zurück zum Iran.
Ja, das war so, was der Iran da im Westen veranstaltet hat. Im Osten ist natürlich vor allem Afghanistan zu nennen. Afghanistan hat der Iran eigentlich schon immer große Interessen gehabt und als die Taliban 1996 die Macht in Afghanistan übernommen hatten, vorhin schon erwähnt, die Taliban sind auch Sunniten und in Afghanistan gibt es auch doch einen schiitischen Anteil von ca. 10, 15, 20%. Und diese Schiiten sind von den Taliban massiv angegangen worden. Die sind also massiv unterdrückt worden. Es kam auch zu dem einen oder anderen Massaker und der Iran hatte sich 1996 schon überlegt gehabt, einzumarschieren. Man hat also ein großes Manöver im Nordosten des Irans veranstaltet und der ein oder andere Fachkundige hat damit gerechnet, dass der Iran jetzt einmarschiert, so eine Höhe Herat in Afghanistan. Haben sie dann aber nicht gemacht. Sie haben sich dann eher darauf verstärkt, die sogenannte Nordallianz, die sich im Nordosten von Afghanistan gebildet hatte, gegen das Taliban-Regime unter Ahmed Shah Massoud massiv zu unterstützen. Und diese Unterstützung der Nordallianz ging dann auch weiter. Die Nordallianz, muss man sich vorstellen, ist natürlich eine militärische Komponente gewesen, hat natürlich auch eine politische Komponente gehabt. Und nachdem dann die Taliban vertrieben worden waren, erstmalig 2001, wie wir alle wissen, sind die wiedergekommen, hat der Iran weiter, vor allem im Norden von Afghanistan, massive politische Unterstützung betrieben von dieser Nordallianz, aber auch sehr viel zivile Unterstützung. Also im Norden von Afghanistan konnte man immer sehen, dass der Iran hier massiv am Wiederaufbau von Afghanistan beteiligt war, sei es in Schulen, sei es Waisenhäuser, sei es soziale Einrichtungen jeglicher Art und wie gesagt diese politische Beeinflussung. Und diese politische Beeinflussung der Nordallianz erleben wir dann vor allem, es gibt einen politischen Sprecher der Nordallianz, nennen wir Dr. Abdullah Abdullah. Und der wird also ganz massiv vom Iran forciert und 2014 gab es ja zu Präsidentschaftswahlen im Afghanistan schon 2009 gab es Präsidentschaftswahlen und dieser Dr. Abdullah Abdullah ist also immer stärker in den Fokus geraten und 2014 kommt es erneut zu Wahlen in Afghanistan und das Wahlergebnis ist also nicht ganz eindeutig, beziehungsweise der Westen, muss man vielleicht so kurz sagen, Karzai durfte bei den Wahlen 2014 nicht mehr antreten. Die afghanische Verfassung sagt, ein Präsident darf maximal 2 Amtsperioden a 5 Jahre regieren und die waren durch und er durfte also 2014 nicht mehr antreten und damit war es also offen gewesen, wer wird denn jetzt der neue Präsident in Afghanistan und ist quasi der eine Kandidat, der Dr. Ghani, aufgestellt worden, der natürlich von den USA forciert worden ist. Dr. Ghani hat lange Zeit in den USA gelebt, ist dann Rektor der Universität Kabul geworden, als er zurückgekehrt ist. Wie gesagt, den haben die USA als Nachfolger für Karzai eigentlich gesetzt gehabt. Und bei den Wahlen, wie gesagt, kam es zu einer Pattsituation im ersten Wahlgang. Es wurden dann die Wahlen wiederholt. Und es heißt also, dass Dr. Ghani die Wahlen gewonnen hätte. Man ist sich da heute aber nicht mehr ganz so einig, ob das auch stimmt. Es war der Wunschkandidat gewesen, sei es drum, um einen Bürgerkrieg zu verhindern, weil Dr. Abdullah hat eben diesen Wahlsieg nicht anerkannt gehabt. Und man war schon wieder kurz davor, dass das wieder eskalieren könnte. Ist man hingegangen, sagt, wir machen das ganz einfach so. Der Herr Dr. Ghani wird Präsident von Afghanistan und der Herr Dr. Abdullah wird Ministerpräsident von Afghanistan. Ich fand das damals eine sehr interessante Konstellation aus dem einfachen Grund. Afghanistan ist von der Verfassung her eine reine Präsidialrepublik, also genauso wie die USA. Da gibt es den Posten eines Ministerpräsidenten nicht. Man hat die Verfassung von Afghanistan zwar nicht geändert, aber es gab Ministerpräsidenten. Das zeigt auch sehr deutlich, welches Interesse der Westen, sagen wir mal, hatte an Afghanistan und wie wichtig da Politstrukturen sind, dass man die so einfach über den Haufen werfen konnte. 2019 bei den folgenden Präsidentschaftswahlen.
Also ganz kurz, um das mal klar zu machen, Herr Stell, wir reden ja eigentlich nicht über Afghanistan, sondern Iran hier, aber ja, wir haben ja tatsächlich eine Situation, wo der Iran im Grunde genommen und die USA zeitgleich um Afghanistan buhlen, beziehungsweise dieses System von den beiden Einfluss. Seiten genau beeinflussen.
Ja.
Soweit, dass man sagen kann, hier hat der Iran durchaus genug Kraft gehabt, um sich da ein neues Amt zu schaffen, dass man ihn neben den amerikanischen Wunschkandidaten setzt.
Also der Iran hat das Amt ja nicht geschaffen, aber die internationale Staatengemeinschaft hat gesagt, damit wir eben einen Bürgerkrieg verhindern, und das wäre das Resultat gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, Dr. Abdullah ist nicht an der Macht beteiligt, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dann machen wir das halt eben so. Mhm. Und 2019 bei den nächsten Präsidentschaftswahlen ging es dann sogar noch weiter, dass sich Herr Dr. Ghani offiziell hat vereidigen lassen im Präsidentenpalast und Dr. Abdullah ist im Diplomatenviertel zum Präsidenten ausgerufen worden. Also war auch eine sehr heikle Situation gewesen und auch da hat man gesagt, gut, dann macht halt der Dr. Abdullah, er wird wieder Ministerpräsident, um wie gesagt die Kuh hier ein bisschen vom Eis zu holen. Also der Iran oder der Einfluss vom Iran hat man so sehr, sehr deutlich gesehen. Ich fand das damals immer sehr überraschend, dass also die Hintergründe von Dr. Abdullah eigentlich so wenig reflektiert worden sind, weil es eigentlich sehr eindeutig war, von wem er so massiv protegiert worden ist. Aber gut, das ist halt so. hat so wahrscheinlich in unser Konzept hineingepasst. Ja, der Iran ist natürlich nicht sonderlich begeistert von der Wiedererstarkung der Taliban in Afghanistan. Im Augenblick sind die Nachrichten von ihrem Engagement in Afghanistan auch eher rückläufig. Und man kann allerdings davon ausgehen, dass der Iran weiterhin versuchen wird, seinen politischen Einfluss auf Afghanistan weiter hochzuhalten. Ja, auch natürlich das Interesse an Pakistan ist vom Iran natürlich auch sehr stark. Pakistan war natürlich lange dominiert gewesen zu Zeiten des Kalten Krieges von den USA. Die Sowjetunion war ja zwischen 79 und 89 in Afghanistan gewesen und die Amerikaner haben dann eben quasi den Konterpart in Pakistan gebildet. Und nachdem die Sowjetunion 89 aus Afghanistan raus ist, sind die Amerikaner dann auch in der Folge mit Beendigung des Kalten Krieges raus aus Pakistan. Und Pakistan hat dieses langanhaltende Problem Indien bzw. die Provinz Kaschmir. Da gibt es ja seit 1947/1949 latente Zusammenstöße zwischen indischen und pakistanischen Truppen. Also Pakistan hat eine über 3000 Kilometer lange Grenze zu Indien. Und da ist natürlich für Pakistan wichtig, einen Bündnispartner zu haben, um eine mögliche oder angedachte, wie auch immer, geartete Invasionspläne von Indien zu durchkreuzen. Und da waren lange Zeit natürlich die Amerikaner sehr wichtig gewesen, jetzt waren die auf einmal weg. Also musste Pakistan nach einem neuen Verbündeten suchen und haben gesagt, was haben wir denn so in der Umgebung? Wir haben eine Grenze zu China, mit China wollten wir jetzt nicht so intensive Kontakte haben. Dann haben wir noch Afghanistan im Norden, mit dem die spielen außenpolitisch keine Rolle. Der noch übrig geblieben ist, war der Iran. Und man beginnt also dann in den 90er Jahren intensive Beziehungen zwischen Iran und Pakistan aufzubauen. Der Iran baut eine neue Pipeline, die IPI, Iran-Pakistan-Indien-Pipeline, die also Pakistan und Indien mit Gas versorgen sollte. Sie ist dann bis Pakistan gebaut worden, bis Indien eher nicht. Man macht auch eine militärische Komponente, man tauscht gegenseitig Offiziere aus zur Weiterbildung. Ist wahrscheinlich ein offenes Geheimnis, dass der Iran natürlich auch an der atomaren Aufrüstung von Pakistan und der Technologie darum sehr stark interessiert war. Sagt Pakistan, genauso wie Indien, machen 1998 ihren ersten Atomwaffentest. Dieses Bündnis endet dann wieder spätestens mit den Anschlägen auf das World Trade Center, weil die Amerikaner dann wieder massiv nach Pakistan hineingehen, um dort Osama bin Laden zu suchen und gegen die Taliban zu kämpfen. Die Amerikaner sind jetzt raus und der Iran ist jetzt natürlich wieder sehr stark interessiert, an diesen alten Verbindungen mit Pakistan anzuknüpfen. Es kam es zwar kürzlich zu Raketenangriffen seitens Pakistan auf den Iran und seitens Iran auf Pakistan, wo allerdings Pakistan auch sehr schnell gesagt hat, ja, das ging nur gegen die Belutschen, das ist so eine kleine Minderheit, Grenzgebiet zwischen Pakistan und Iran. Aber ansonsten ist man an guten Kontakten zwischen Iran und Pakistan also weiterhin interessiert. Die Belutschen, wie gesagt, sind in beiden Staaten ein bisschen ein Problem. Die Belutschen wollen einen eigenständigen Staat haben. Das will weder der Iran noch Pakistan. Und da werden eben diese Belutschen, die gegen die pakistanische Regierung vorgehen, werden vom Iran unterstützt. Und die Belutschen, die gegen die iranische Regierung vorgehen, werden von Pakistan unterstützt. Das Spielchen kennt man aus anderen Schauplätzen der Welt ja auch sehr intensiv. Aber ansonsten ist man an einer guten nachbarschaftlichen Politik eben interessiert. Ja, das hat also der Iran so in den letzten Jahren geschaffen, dass er sich da also durchaus als ernstzunehmender Akteur ins Spiel mit hineingebracht hat. Was natürlich andersrum für den Iran immer ein großes Problem war, ist natürlich diese ganz klare Konkurrenz zu Saudi-Arabien. Vorhin schon erwähnt, Saudi-Arabien vertritt die Sunniten, Iran vertritt die Schiiten. Also wir erleben ja oftmals, sehen wir dann an anderen Akteuren ja auch noch, dass es hier zu Unterstützungen kommt aufgrund religiöser Hintergründe. Husi-Rebellen, Hisbollah sind Schiiten, werden vom Iran unterstützt, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und Saudi-Arabien, wie gesagt, unterstützt die sunnitischen Gruppierungen, nenne ich es mal vorsichtig. Es muss nicht immer nur das Staatsoberhaupt machen oder die Regierung selber, aber es gibt dann wesentliche Akteure innerhalb von Saudi-Arabien, innerhalb des Irans, die dann eben hier massiv unterstützen. Ja, also die Beziehungen zu Saudi-Arabien waren eigentlich schon immer, wie vorhin schon erwähnt, immer sehr schwierig gewesen und haben dann einen Höhepunkt erlebt 2015. Dazu muss man sagen, in Saudi-Arabien selber ist von der Bevölkerungsanteil ungefähr 15% Schiiten. Und in Saudi-Arabien ist ja eine sehr konservative, sunnitische Haltung, nämlich die Wahhabiten, eine sehr fundamentale Ausrichtung des sunnitischen Islam. Und die Schiiten erfreuen sich in Saudi-Arabien oftmals einer Ignoranz, dass man sie eigentlich gar nicht als richtige Muslime wertet. Und das eskalierte 2015.
Das heißt im Grunde genommen, das sind die Vorurteile gegenüber dieser, wie darf man sich das vorstellen, wenn du das so formulierst?
Also muss das kurz erklären. Die Sunniten sind, sagen wir, eher fundamentaler, konservativer eingestellt, was die Religionsausrichtung angeht. Und die Schiiten sind dann so ein bisschen offener, ein bisschen freizügiger. Man sieht das also auch schon. Auf einem sunnitischen Friedhof sind, sag mal, Gräber gleich, könnte man sagen. Es gibt keine Totenverehrung in dem Sinne. Also auch der König von Saudi-Arabien wird in einem genauso verzierten, unverzierten Grab beigesetzt wie jeder andere auch. Also es gibt kein Mausoleum oder irgendetwas. Das ist bei den Schiiten ein bisschen anders. Da gibt es auch den Personenkult, dass einzelne Personen auch auf den Friedhöfen verehrt werden. Man geht eben etwas, sagen wir mal, freizügig ist vielleicht das falsche Wort, aber etwas offener mit der Religion um. Und wie gesagt, einige der sehr konservativen Sunniten sagen eben, dass die Schiiten eigentlich gar keine richtigen Muslime sind. Wir haben diese Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten schon lange, beziehungsweise woraus sie sich entwickelt hat. Wir erleben im 7. Jahrhundert in der Nachfolgerschaft, ich weiß, du verziehst jetzt schon wieder die Augen.
Die Tiefe der Geschichte ist unendlich.
Ja, gibt es ja um die Jahre 660er Jahre gibt es diese Auseinandersetzung in der Frage, wer soll denn der neue Kalif werden? Der Kalif ist ein Amt innerhalb des Islam, der ist sowohl der weltliche wie auch der geistige Führer. Also wir hatten in Europa immer einen Kaiser und einen Papst und beim Islam ist das eben eine Person, der Kalif. In der Anfangsphase, später dann nicht mehr. Und es gibt die ersten vier Kalifen, waren immer verwandt gewesen mit dem Propheten. Die werden auch in der islamischen Welt als die rechtsgeleiteten Kalifen gesehen. Und dann kommt eben diese Frage auf, wer soll denn zukünftiger Kalif werden? Soll das jemand sein, der die Befähigung hat, quasi dieses immer schneller werdende größere Reich sowohl religiös wie auch weltlich zu regieren? Oder soll diese Person also diese Fähigkeiten haben? Oder soll das in erster Linie jemand sein, der mit dem Propheten verwandt ist? Wie also diese ersten vier Kalifen. Und darüber gibt es also eine Auseinandersetzung und letztendlich setzen sich diejenigen durch, die sagen, ja, er muss vor allem die Fähigkeiten dazu haben. Und die also unterlegen waren, das war die Partei um Ali, werden daraus die Schiiten dann letztendlich und das andere sind die Sunniten. Das ist also die Urquelle dieses Konfliktes. Ja, interessant ist es aber auch, der Iran unterstützt natürlich schiitische Gruppen weltweit. Und allerdings, wenn es darum geht, seine politische Einflussnahme zu erhöhen, dann ist ihm diese religiöse Einlassung auch herzlich egal. Also man sieht das immer wieder. Also es ist nicht nur primär eine religiöse Auseinandersetzung, sondern der Iran schaut eben, wo kann er politisch punkten im Ausland und dann unterstützt er auch mal Sunniten. Und dann nehmen auch Sunniten gerne Unterstützung vom Iran an, wenn es um finanzielle Dinge geht. Um politische Dinge, also dann danach zu richten, was der Iran will, eher weniger. Aber das Geld aus dem Iran nehmen auch sehr gerne sunnitische Gruppen. Also
magst du schon ein Beispiel dafür geben, wenn wir das schon so sagen?
Da findet man in Afghanistan reichliche Beispiele davon, aber das jetzt nochmal darauf einzugehen, das würde eigentlich zu weit führen. Gut, wie vorhin erwähnt, die Saudis, die Schiiten in Saudi-Arabien sind 15%. Die Schiiten haben natürlich das Problem, dass sie in Saudi-Arabien missachtet werden, also auch schiitische Gotteshäuser werden nicht unbedingt als Gotteshäuser gewertet, also da gibt es massive Probleme. Und 2015 ist eben ein schiitischer Rechtsgelehrter wegen Hochverrates angeklagt worden in Saudi-Arabien und dann Ende des Jahres dem der Todesstrafe zugeführt worden. Und daraufhin gab es natürlich riesige Aufstände im Iran, die letztendlich dazu geführt haben, dass man die saudi-arabische Botschaft Anfang 2016 im Iran gestürmt hat. Und danach sind die gegenseitigen diplomatischen Beziehungen eingestellt worden. Und es kam dann nochmal zu einem Höhepunkt, nämlich 2016 hat dann Saudi-Arabien gesagt, bei der alljährlichen Hadsch, bei der Pilgerfahrt nach Mekka, dürfen die Schiiten nicht daran teilnehmen. Und da habe ich also schon die Luft angehalten. Also wenn die Schiiten offiziell nicht nach Saudi-Arabien dürfen, an der Hadsch teilzunehmen, das könnte ein Grund sein, um Krieg zu führen. Ist da nicht passiert und in den nächsten Jahren hat man sich doch wieder eingekriegt. Aber das war eine sehr gefährliche Situation.
Aber der Einschnitt, der Hadsch natürlich, die heilige Pilgerfahrt nach Mekka.
Ja.
Wenn ein Herrscher hergeht und einfach einen muslimischen Teil, was anderes ist ja nicht, ja, auch Islam, ja, verbietet, da teilnehmen. Ich sehe schon, das ist explosiv.
Das war eine sehr explosive Geschichte. Und wie gesagt, ich habe die Luft echt angehalten. Auf jeden Fall herrschte Funkstille zwischen Saudi-Arabien und Iran. Saudi-Arabien hat sich dann unter Obama keiner großen Unterstützung erfreut. Es war also das Verhältnis zu Saudi-Arabien ist in der Obama-Ära sehr rückläufig gewesen. Und das, was ja dann Trump macht 2017, er besucht als einer seiner ersten großen Auslandsreisen Saudi-Arabien und versichert Saudi-Arabien also wieder verstärkt mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also Saudi-Arabien honoriert das, indem sie über 300 Milliarden US-Dollar in den USA einkaufen. Und man hat jetzt also gesehen, dass eine Annäherung wieder stattfindet zwischen Saudi-Arabien und USA. Allerdings, Saudis haben auch über 100 Milliarden in Rüstung investiert aus den USA. Das war ja irgendwann Ende Mai 2017 gewesen und Saudi-Arabien fühlt sich dann wieder gestärkt. Das Erste, was sie machen, ist also, sie schließen die Grenze zu Katar. Und Saudis müssen allerdings feststellen, nachdem sie die Grenze schließen, ist glaube ich am 6. Juni gewesen, 2017, dass Trump dann wenige Tage später, ich glaube am 11. Juni, am 12. Juni, einen Vertrag mit Katar abschließt, einen Wirtschaftsvertrag mit Katar. Und Katar kauft die gleichen Waffen, wie die Saudis kaufen. Natürlich in der Stückzahl wesentlich geringer, Katar ist ja auch wesentlich kleiner, aber es sind dieselben Waffen. Und da verlieren dann die Saudis so ein bisschen den Glauben an die USA. Der saudi-arabische König besucht dann auch im Oktober 2017 Moskau. Man hat es ja vorhin schon mal erwähnt gehabt, glaube ich. Und das war also ein Paukenschlag gewesen, dass jetzt eben Saudi-Arabien nicht mehr nach Washington fliegt, um politische Sachen zu besprechen, sondern nach Moskau fliegt.
Und öffnet sich die Tür auch wieder, dass die saudisch-iranischen Beziehungen besser werden?
Nein, erstmal nicht. Die sind also weiterhin eingefroren gewesen. Das ändert sich erst im Februar 2023. Im Februar 2023 gelingt es den Chinesen, eine Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien zu bewirken. Und was man im Februar letzten Jahres, 2023, etwas mit Fragezeichen versehen hat, was macht hier China eigentlich, warum macht China was, muss man vielleicht ein bisschen erklären. Das Ergebnis bzw. den Hintergrund haben wir dann im August gespürt, komme ich gleich dazu. Damit hat aber natürlich China erstmal gesagt, wir sind jetzt auch Global Player und hat das unter Beweis gestellt. Weil so eine Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen zwei verfeindeten Staaten war in den letzten 30 Jahren eigentlich immer eher so eine Maßnahme der USA, durch diplomatische Verhandlungen sowas herbeizuführen. Und jetzt macht das auf einmal China. Also damit hat China ganz klar gesagt, wir sind als Global Player in der Weltpolitik angekommen. Warum China das gemacht hat, das haben wir im August 2023 erlebt. Im August 2023 kam es ja zu dem Treffen der BRICS-Staaten in Südafrika. BRICS-Staaten kurz erklären, das englische Wort BRIC wurde genommen vom Chef Volkswirt Goldman und Sachs Bank 2001, um Staaten zusammenzufassen, die in den Jahren zuvor ein Wirtschaftswachstum hatten zwischen 5% und 10%. Das war Brasilien, Russland, Indien und China. Und dann kam noch Südafrika dazu, dann wurde aus dem BRICS. Und diese BRICS-Staaten haben sich dann 2009 zum ersten Mal getroffen und haben diesen Namen dann auch für sich quasi genommen. Und 2023 kam es zu einem BRICS-Staaten-Treffen in Südafrika. Und diese BRICS-Staaten sind, sagen wir mal, von der westlichen Hemisphäre immer so ein bisschen vernachlässigt worden. So, das sind Schwellenländer, das ist jetzt nicht so wichtig. Die BRICS-Staaten hatten im Sommer 2023 dann eben ungefähr 40% der Weltbevölkerung repräsentiert, ein Viertel des Bruttoweltinlandsprodukts hergestellt. Also das zu ignorieren, fand ich schon mal sehr spannend. Und bei diesem BRICS-Staaten-Treffen hat man dann eben eine Erweiterung der BRICS-Staaten verkündet. Und diese Erweiterung dieser BRICS-Staaten hat eben auch Iran und Saudi-Arabien mit umfasst. Und dann war natürlich klar, warum China jetzt hier im Februar 2023 eine Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen unterstützt hat oder auch bewirkt hat, weil es natürlich schlecht ist, wenn man ein wirtschaftliches Konglomerat hat, wenn wir dort zwei Länder drin haben, die sich spinnefeind sind. Das funktioniert immer nicht so richtig. Also war das hier jetzt eine logische Konsequenz gewesen der Chinesen. Man wollte diese BRICS-Staaten erweitern, heißen jetzt ja auch BRICS-Plus-Staaten, Entschuldigung. Und da, wie gesagt, gehört jetzt Iran und Saudi-Arabien mit dazu, das sollte dazugehören. Saudi-Arabien hat auf dem Weltwirtschaftsforum 2024 in Davos gesagt, sie sind jetzt noch nicht beigetreten, sie hätten eigentlich beitreten sollen zum Januar 2024, aber sie haben das immer noch im Blickfeld, sie wollen vielleicht doch noch beitreten, aber das muss sich jetzt erst einmal entscheiden. Das muss man erst so sehen. Und dann haben wir also wieder diese Beziehung zwischen Iran und Saudi-Arabien verbessert. Und das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt. 2023 in einem sehr spektakulären Situation, die man weltpolitisch, glaube ich, gar nicht so spektakulär wahrgenommen hat. Am 11. November 2023 kam es zu einem Treffen der arabischen und islamischen Staaten in Riad, in Saudi-Arabien. Und da war neben der Türkei auch der Iran vertreten gewesen. Und das ist ein absolutes Novum, dass auf einmal der Iran bei den arabischen Staaten nicht mehr als das reine Feindbild gesehen wird, sondern quasi bei einer großen Islamkonferenz auch mit im Boot ist. Auf dem Abschlussbild sieht man das sehr schön, auch den iranischen Präsidenten Raisi in der ersten Reihe mit drin stehen. Also der Iran hat von Chinas Gnaden, wenn man das so sehen möchte, hier durchaus profitiert, was seine Stellung innerhalb der gesamten orientalischen Welt angeht. Also davon zu sprechen, dass der Iran heute noch so ein isolierter Staat wäre, das kann ich so nicht mehr unterschreiben. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit.
Und damit sind wir eigentlich auch schon in der Gegenwart angekommen an der Stelle. Haben den Ausblick über die letzten grob 50 Jahre hiermit auch ein bisschen gehabt, sehen die Position des Iran, wie du richtig sagst, vielleicht nicht ganz so isoliert, wie man lange gedacht hat. Und auch natürlich die, sagen wir, was heißt Einflussnahmen, aber einfach die Änderung der politischen Position, ganz neutral ausgedrückt, die sich vor allem im Nahen Osten um den Iran ergeben hat.
Ja, und die Möglichkeiten für den Iran weiter zu wirken, weil er wird sich die Chancen, die sich ihm jetzt quasi durch diese neue Konstellation für ihn ergeben. Saudi-Arabien ist nicht mehr so stark an die USA gebunden, natürlich auch nutzen wird, seine eigene Stellung da weiter auszubauen. Ob ihm das gelingt, das steht auf dem anderen Blatt, aber er hat sicherlich die gute Vorarbeit geleistet dafür, um da natürlich zukünftig noch stärker anzusetzen.
Damit würde ich an der Stelle den Ausblick auf den zweiten Teil setzen. Was erwartet uns in der zweiten Runde? Kannst du uns schon so ein bisschen verraten, was noch kommen wird?
Ja, was natürlich ganz wichtig ist, natürlich der Einfluss oder die Beziehung zwischen Hisbollah und Iran und natürlich auch der Husi-Rebellen, die jetzt ja auch Akteure sind, die vor allem durch den neuerlichen Nahostkonflikt neu oder fast neu aufgeploppt sind. So neu ist das alles gar nicht. Aber da wird natürlich auch der iranische Einfluss sehr deutlich sichtbar.
Gut, dann bedanke ich mich für heute bei dir, freue mich auf die zweite Runde. Für alle, die uns tatsächlich am Veröffentlichungstag hören, wünsche ich noch ein gutes Restostern für den ganzen lieben Rest. Schön, dass ihr zugehört habt, das sowieso. Matthias, danke und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch für diejenigen, die an den Geräten zuhören und natürlich auch dir, lieber Timo, dass ich hier wieder mal Gelegenheit hatte, ein bisschen was zu erzählen.